Bob Bauinfotainment, der Podcast. Hi, mein Name ist Janine und ich bin Architektin. Ob du zur Bauherrschaft gehörst oder beruflich aus der Baubranche kommst, mein informativer und unterhaltsamer Podcast bietet dir faszinierende Themen und fesselnde Gespräche mit interessanten Gästen aus der Bauwelt. Hier bekommst du exklusives Expertinnenwissen für dein Projekt Eigenheim und erlebst die ein oder andere skurrile Baugeschichte. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Willkommen bei Kitty Bob Bauinfotainment. Heute wird's familiär und strategisch und auch ein bisschen philosophisch. Denn wir sprechen über ein Thema, das im Handwerk oft selbstverständlich klingt und in Wahrheit hochkomplex ist, und zwar Unternehmensnachfolge. Die Söhne und oder die Töchter, ja, die machen das schon, die übernehmen halt. Ja, wenn das so einfach wäre. Ich sitze heute mit Niklas und Frederik Köhler von Köhler Fußbodenbau aus meinem Stammhandwerkernetzwerk zusammen. Zwei Cousins, zwei Gewerke, eine lange Familiengeschichte. Denn seit 1959 bringt ihre Familie Estrich und Bodenbelege unter die Füße. Und jetzt steht der Generationenwechsel an. Aber nicht nach dem Motto, so Jungs, hier sind die Schlüssel, macht mal, sondern mit Workshops, Rollenklärung, Kodex und ganz viel Auseinandersetzung. Wir sprechen darüber, warum Estrich und Oberboden damals bewusst in einem Betrieb gebündelt wurden, welche Chancen, aber auch Herausforderungen diese Konstellation mit sich bringt und was es eigentlich bedeutet, gleichzeitig Sohn, Unternehmer und Gesellschafter im Betrieb zu sein. Eine Folge über Verantwortung, Werte, Führung und Augenhöhe. Und darüber, wie man als Familie nicht nur einen Betrieb übernimmt, sondern eine Haltung weiterträgt. Also, jetzt starten wir rein in die Folge. Die Einleitung war lang genug. Wir werden jetzt nämlich ganz schön bodenständig im besten Sinne des Wortes. Hi Niklas.
Hi Janine.
Hi Frederik.
Hi.
Ich freue mich, dass ihr da seid. Stellt euch doch mal kurz vor.
Ja, danke für die Einladung. Ich bin Niklas Köhler, 28 Jahre alt, Estrichlegermeister, Betriebswirt des Handwerks. Und ja, wie du schon richtig eingeleitet hast, mit Frederik zusammen werde ich perspektivisch den, das Unternehmen ja, weiterführen wollen.
Sehr schön.
Jetzt hast du mir schon viel vorweggenommen. Frederik Köhler, auch 28 Jahre alt, Parkettlegermeister, auch Betriebswirt und wir wollen das Ganze mal weiterführen.
Sehr schön. Also Cousins und genau. Auch noch gleich alt. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
Genau, ja, uns trennen ganze 8 Tage.
Echt jetzt?
Ja, dementsprechend ist unsere bisherige Vita tatsächlich relativ ähnlich. Also von Kindergarten, Grundschule und jetzt auch.
Ja weiterführende Schule auch, ne?
Genau. Aber
das hat sich eigentlich so durchgezogen. Ausbildung und Meister dann mal getrennt, Betriebswirt aber auch wieder zusammen gemacht. Also passt.
Cool, es sollte dann einfach so sein.
Wie Brüder.
Genau.
Genau, wie Brüder, sehr schön. Ja, war euch denn schon früh klar, dass ihr irgendwann mal übernehmen wollt oder ist das irgendwie gewachsen?
Also ich kann, wenn ich mich zurückerinnere, eigentlich an die Ferienzeit mit 11, 12 schon, sind wir immer mit auf die Baustellen gegangen und haben dann wirklich 6 Wochen Sommerferien durchmalocht. Das hat auch Spaß gemacht. Mhm. Und das hat sich dann schon so ergeben, also aus total freien Stücken heraus. Ne? Mhm. Das war früh klar, doch, finde ich schon.
Schön. Bei dir auch?
Ja, wir haben jetzt bei uns natürlich auch in einem Dorf die unmittelbare Nähe zum Betrieb vom Wohnhaus her. Dementsprechend, ja, der Opa damals schon mit dem Stapler über den Hof gefahren. Da durften wir dann als Enkelkinder mitfahren. Und dementsprechend war auch relativ schnell klar, dass man irgendwas mit den Händen, irgendwas Praktisches machen will. Und auch, ja, bei mir wie auch beim Frederik genauso, dass unsere Väter uns dann auch schon als kleine Kinder mal mit auf die Baustelle zum Angucken, zum Kunden mitgenommen haben. Und dementsprechend hatte man auch relativ schnell schon einen Bezug dazu, was uns natürlich extrem geholfen hat, auch für die weitere berufliche Ausbildung, weil man einfach schon ja einen größeren Horizont hatte, wie ich sag mal, ja, Gleichaltrige, die auch die Ausbildung gemacht haben.
Ja, genau, man hat sofort so einen Bezug dazu. Weil ich erinnere mich noch an so ein Unternehmertreffen, Das hatten wir im Vorgespräch schon überlegt, 2018, 2017, irgendwie so muss das gewesen sein. Und da weiß ich noch, da wart ihr auch mit dabei und da hatten eure Väter euch dann schon so vorgestellt als Nachfolge. Und da habe ich noch zu meinem damaligen Chef gesagt, boah, wie krass ist das denn? Ich kriege so diesen Wechsel jetzt halt auch mit, ne? Weil ich bin ja 2010 fertig geworden im Studium und ich kenne ja auch eure Väter, ne, von den ganzen Baustellen und da verbinde ich auch so viel irgendwie mit euch, weil ich mich da so drauf freue. Und wir brauchen ja gute Handwerker, gute Firmen und ich muss ja auch noch mindestens 25 Jahre durchhalten und deswegen bin ich froh, dass ihr 28 seid, dass ich noch lange was von euch habe auf den Baustellen.
So soll es sein. Genau. So wollen wir unsere bisherigen Kunden, die unsere Eltern, unsere Großeltern ja auch irgendwo über Generationen hinweg schon aufgebaut haben, so möchten wir die natürlich auch in Zukunft weiterhin betreuen können.
Sehr schön. Ja, dann gehen wir mal in unsere Fragen rein. Ich habe ja schon in der Einleitung gesagt, Unternehmensnachfolge ist ja jetzt kein Selbstläufer, ne? Also das ist ja jetzt nicht selbstverständlich. Ihr hattet gesagt, dass bei euch so 2021 der offizielle Startschuss war und ihr habt da einen Nachfolgeworkshop gemacht. Was hat es denn da mit sich auf? Also was hat es da mit sich auf sich? So rum, oder? Haben wir es jetzt? Genau. Also wie seid ihr auf die Idee zum Workshop gekommen?
Wir hatten eigentlich das Gefühl, dass wir uns einfach mal zusammensetzen, ein bisschen brainstormen, wie geht es in Zukunft weiter, wie stellen wir uns auf. Ich meine, wir hatten immer schon die Abteilung Bodenbelag und Estrich, aber es war nie so in Stein gemeißelt, wann wird übergeben, wie wird übergeben und da haben wir uns dann externe Hilfe gesucht und haben für uns erstmal so ein paar Leitplanken, will ich mal sagen, festgelegt, wie gehen wir in die Zukunft rein, ne?
Was sind die Ideen der Väter, der jetzigen Geschäftsführer oder Gesellschafter und wie könnten die Ideen der nachfolgenden Generation aussehen? Wie soll der Betrieb in Zukunft aussehen? Einfach mal auch, ja, um so ein paar Visionen für die nächsten paar Jahre zu stecken. Und das hat bisher immer ganz gut geklappt, dass man einfach ja sowohl die bewährten Gedanken, die, ich sag mal, auch die Erfahrung mit den wie guten wie auch schlechten Zeiten auf den Baustellen, wie gehe ich mit Krisen um, ob es jetzt in den letzten 5 Jahren Corona oder andere Dinge waren. Und ich sag mal, da können wir natürlich nur von Glück sprechen, dass wir ja die beiden Erfahrenen dauerhaft an der Seite haben.
Ja, ja. Sehr schön. Wichtig ist ja auch immer, wenn es um so einen Familienbetrieb geht oder generell in einem Unternehmen, dass man ja die Rollen geklärt hat. So bei euch kommen ja jetzt in einer Person gleich unterschiedliche Rollen zusammen, ne? Also das heißt, ihr habt Unternehmer und Geschäftsführer als Rolle. Dann ist man auch gleichzeitig Eigentümer und eure Väter sind, also Familienväter, Cousins. Wann habt ihr gemerkt, dass das so unterschiedliche Rollen sind? Fühlt sich das irgendwie widersprüchlich an? Oder wie ist das so?
Also aufgrund dessen, dass wir diese Workshops auch seit 2021 in regelmäßigen Abständen dann machen, sowohl unsere beiden Väter sprechen mit dem Coach, wir sprechen mit dem Coach. Da bespricht man einfach die unterschiedlichen Themen, die unterschiedlichen Sichtweisen. So haben wir natürlich auch frühzeitig jetzt schon die Möglichkeit auch immer gehabt, anfallende Themen zu besprechen. Das heißt, die kommen nicht plötzlich und die kommen unerwartet und man muss sich im Alltagsstress da relativ kurzfristig mit in Verbindung setzen und führt im schlimmsten Falle zu irgendwelchen Auseinandersetzungen. Da haben wir wirklich den Vorteil, dass man da einfach sich vorher diese Leitplanken gesteckt hat. Wie geht man in manchen Fällen um? Und der Vorteil, den wir beiden tatsächlich jetzt sehr stark genießen, ist, dass wir von beiden Seiten eine absolute Rückendeckung haben. Das heißt, das Vertrauen ist da und wenn wir auf eine Baustelle fahren oder auch wenn betrieblich irgendwelche Entscheidungen getroffen werden müssen, dann können wir uns im Viererteam absolut aufeinander verlassen und können das dann auch mit einem guten Gewissen vereinbaren, wenn wir dann halt diese Entscheidung getroffen haben. In den meisten Fällen, weil wir kurze Wege haben, sprechen wir sowieso über ganz viele Dinge. Aber diese Offenheit und Transparenz und das Vertrauen ist ganz wichtig.
Also, dass ihr dann auch wirklich sofort offen miteinander kommunizieren könnt, auch sofort wisst, wie hat der andere das gemeint? Weil es gibt ja auch manchmal Konfliktsituationen. Das kennen wir ja alle, wo es einfach wichtig ist, dass man dann auch über seinen Schatten springt und sagt, habe ich das jetzt richtig verstanden? Das ist so bei mir angekommen, weil wenn man das ja in sich reinträgt, das sind ja so Sachen, die brodeln dann, ne? Und dann auf einmal boom, ne? Das kennen wir ja alle von zwischenmenschlichen Beziehungen, ne?
Ja, und das ist eigentlich so für uns der Hauptpunkt, wo wir gesagt haben, da daran sollte es und dürfte es nicht scheitern, dass man einfach nicht vernünftig und gut miteinander kommuniziert. Und dementsprechend sind wir da wirklich über die bisherigen Leitplanken und über die bisherigen Gespräche echt happy, dass die auch geführt wurden, dass das jetzt nicht immer nur unter irgendeinem Deckmantel gehalten wurde und alles ist irgendwo ein Stillschweigen. Und am Ende des Tages hat jeder irgendwie ein ungutes Gefühl, weil er nicht weiß, wie denkt gerade der andere darüber oder wie stehe ich gerade selber überhaupt da.
Und wie ist das so? Also ich komme ja jetzt nicht aus dem Familienbetrieb, aber wenn man dann so den Mitgeschäftsführer oder eine Zeit lang waren das ja dann auch eure Chefs, wenn das gleichzeitig so der Vater ist, so?
Also dadurch,
dass wir abtrennen oder?
Ja, ich würde das gar nicht so differenziert sehen. Dadurch, dass wir relativ flache Hierarchien haben bei uns, ist es eher familiär gehalten. Also da ist jetzt keiner irgendwie Geschäftsführer und deswegen eine Ebene höher. Die haben uns echt immer fair mitgenommen und wie Niklas gerade schon sagte, wir durften Entscheidungen selber treffen und da standen die dann auch voll hinter, egal ob wir jetzt Geschäftsführer auf dem Papier stehen hatten oder nicht. Also das war echt auf einer Augenhöhe alles. Ja. Das ist echt cool auch dann.
Sehr schön. Gab es denn schon in den letzten Jahren Momente, wo ihr so anders entschieden habt als eure Väter? Oder?
Ja, durchaus. Gerade alles, was so ein bisschen in die modernen Techniken, in moderne Maschinen und da in andere Arbeitsweisen geht.
Oder wir machen jetzt mal einen Podcast.
Oder wir machen jetzt mal einen Podcast, hatten wir eingehend. Ne? Da ist die Generation vor uns da etwas anders gepolt. Die sagen, okay, wir haben da andere Medien erreicht in den früheren Jahren.
Obwohl
aber,
die liken auch immer meinen WhatsApp-Status, wenn Folgen kommen.
Nein, also klar hat man die einen oder anderen Entscheidungen, die man dann aber auch, ich sag mal, wir jetzt in jungen Jahren dann teilweise auch auf den Baustellen ad hoc treffen müssen, dann sind die getroffen und wenn jetzt dann mal daraus resultiert, dass vielleicht irgendwo doch nicht alles so hundertprozentig ist, dann ist das aber auch kein Beinbruch. Also dann wird uns da jetzt nicht vorgeworfen, okay, weil die meisten Dinge auf den Baustellen sind ja dann doch auch immer schon irgendwo mit Geld verbunden, das muss man ganz klar sagen und das ist dann irgendwo ein Lernprozess. Aber man kann ja auch nicht den ganzen Tag dauerhaft am Telefon hängen und immer nur nach Rat fragen, sondern irgendwann muss man Entscheidungen treffen und die werden halt meistens spontan getroffen.
Ja, und das kenne ich ja jetzt auch selber bei mir. Klar, jetzt bin ich eine One-Woman-Show, aber man wächst ja auch, wenn man den Mut hat, selber Entscheidungen zu treffen. Ne? Klar, es gibt so Phasen, wo man sich immer lieber nochmal absichert, aber das ist so für die eigene Entwicklung so unheimlich wichtig, ne? Dass man dann, oder selbst wenn man dann merkt, okay, das war jetzt vielleicht die falsche, aber trotzdem kann man ja daraus wieder lernen, ne? Und merkt halt dann einfach, man wächst einfach dran, ne?
So. Ja, das selbst wenn mal irgendwie falsche Entscheidungen getroffen werden, die reißen uns nicht den Kopf ab, ganz im Gegenteil, wir setzen uns zusammen und gucken, dass wir da gemeinsam irgendwie eine Lösung erarbeiten und das hat immer wunderbar geklappt bis jetzt.
Ja. Im Rahmen des Workshops habt ihr ja auch einen Köhler-Kodex formuliert, wo es auch so darum ging, ne, wie versteht ihr alle, wie interpretiert ihr für euch Führung? Warum war euch das mit dem Kodex so wichtig? Und könnt ihr mal so anreißen, welche Grundsätze ihr da formuliert habt?
Also für uns war einfach wichtig, die Vorgeneration, die jetzigen Geschäftsführer haben ja schon auch in der Belegschaft einen gewissen Führungsgrundsatz. Ob der jetzt offen ausgesprochen ist oder nicht, aber die Mitarbeiter, die bisher da sind, wissen ganz genau, wo sie bei Günther und bei Georg dran sind. Wie das zu Hause im Privaten auch ist, wenn man die eine Entscheidung getroffen haben will, geht man vielleicht eher zu dem einen wie zu dem anderen. Aber vom Grundsatz her war es uns einfach wichtig, dass da auch kein Bruch reinkommt, dass da jetzt irgendwo ein Cut ist, dass die Belegschaft merkt, da sind zwei junge Leute und die sind nicht mehr nahbar oder die treffen vom Grundsatz her ganz andere Entscheidungen. Deswegen haben wir einfach mal diesen Köhler-Kodex aufgelegt, wo wir einfach Dinge reingeschrieben haben, was uns grundlegend wichtig ist, woran wir einfach in den nächsten Jahren weiterhin auch arbeiten wollen, was wir aber auch in dem Sinne von den Mitarbeitern aber uns auch vorstellen und wünschen. Also gewisse Leistungsbereitschaften, dass da Entscheidungen mit den Mitarbeitern getroffen werden, dass wir grundsätzlich auch neue Techniken ausprobieren wollen, dass wir weiterhin fortschrittlich sein wollen, dass die bisherigen Leistungen von sowohl unseren Großeltern wie auch von unseren Eltern auch absolut honoriert und toleriert werden und auch dementsprechend auch uns immer tatsächlich auf den Boden der Tatsachen wieder zurückholt, weil man ist einfach so im Alltagsstress dann auch ja, eingespannt, dass man sich solche Dinge einfach immer mal wieder hervorrufen sollte.
Ja, ja, aber wir schalten alle immer so schnell auf Autopilot, ne? Ja. Und dann ist ruckzuck, irgendwie ist die Zeit, die vergeht so schnell und dann fragt man sich mal, Moment, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Ne? Wo, also ich mache das tatsächlich selbst bei mir, obwohl ich mich ja zum Glück mit keinem abstimmen muss. Mich würde es da auch nie wieder, glaube ich, zurücksozialisiert bekommen in Angestelltenverhältnis. Aber wo ich mich dann auch oft echt frage, so mindestens einmal im Quartal, so bin ich noch auf der Spur, was habe ich gelernt, wo kann ich mich verbessern, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, ist meine Vision, passt die noch oder steuere ich die doch mal wieder anders an oder sind es gar nicht mehr meine Ziele? Ja. Ne? Und weil ich habe für mich, als ich Kohn-Architektur gegründet habe, habe ich mir auch Werte formuliert, wo ich dann so wusste, dafür stehe ich und auch nur mit den Menschen, die diese Werte auch haben, möchte ich zusammenarbeiten. Also das gilt für die Bauherrschaft als auch für die Handwerksbetriebe. Ne?
Ja, definitiv wichtig, weil ja, dafür haben wir alle, ich sag mal, einfach auch zu viel Zeit, die wir darin investieren, in die Arbeit reinstecken, die uns auch Spaß macht, die man auch gerne da reinsteckt. Nur es gibt natürlich immer Themen, die ja auch mal nicht ganz so schön sind. Mit denen muss man sich auch beschäftigen. Aber deswegen war es uns einfach wichtig, dass man da ja einfach eine gewisse Struktur drin hat.
Ja, gerade wenn dann so Themen hochkochen, ist es wichtig, dass man das vielleicht auch mal aufgeschrieben hat, dass man weiß, wo es steht. Man hat es im Gedächtnis abgespeichert und man geht vernünftig damit um, ne?
Ja, sehr schön. Ihr hattet das gerade ja auch schon gesagt mit Führung auf Augenhöhe. Wie zeigt sich das so bei euch im Alltag? Also Baustelle, Büro, so untereinander? Also ihr sagtet, ihr bindet die Mitarbeitenden halt auch gut ein, ne? Dass die.
Ja, also die Baustellen sind ja dynamisch. Ist, von 10 Baustellen sind es 10 unterschiedliche Situationen. Also wenn es jetzt nicht gerade der standardmäßige Fußbodenaufbau im Neubau ist, dann hat man auf jeder Baustelle andere Gegebenheiten und dementsprechend muss man ja auch mit den Mitarbeitern, die dann vor Ort die Baustelle durchführen, auch immer irgendwo im Austausch bleiben. Das heißt, situative Entscheidungen, die dann der Mitarbeiter vor Ort treffen muss. Klar, geht heutzutage mit dem Telefon alles etwas einfacher, aber da muss man sich natürlich auch auf die Entscheidung der Jungs vollstens Vertrauen geben und das funktioniert bisher eigentlich immer sehr gut. Wenn irgendwelche ganz kritischen Situationen sind, dann rufen die Jungs durch, dann kriegt man solche Gespräche aber eigentlich auch relativ gut gelöst, indem man einfach mal fragt, okay, was würdest du entscheiden? Mhm. Wie wäre dein Lösungsansatz? Und dann kommt man da auch meistens zum richtigen Ziel. Klar, man muss gewisse Dinge mit den Bauherren oder mit den Planern und Architekten dann noch abstimmen, aber auch so, wenn jetzt irgendwelche anderen maschinentechnischen Fragen sind, welche Maschine könntet ihr noch gebrauchen oder wir haben auf einer Messe eine neue Maschine entdeckt. Wie sieht das aus? Könnten wir das hier im Betrieb etablieren? Und da passen die eigentlich alle immer gut mit in die Entscheidung rein.
Sehr schön. Also das heißt, dadurch schafft ihr ja auch Loyalität im Handwerk, also auch untereinander und mit allen am Projekt Beteiligten. Ne?
Ja. Ja, yes, auch wenn wir in die Tagesplanung gehen, ne, geht es häufig darum, wie lange brauchst du noch, wie teilst du das selber ein, wir haben auch hier noch eine Baustelle, die müssen wir fertig machen, dann überlässt man denen schon mal so ein bisschen auch das Händchen, immer mit Bedacht, aber dass sie sich das so ein bisschen selber einteilen können. Ne?
Ja, so bleibt natürlich auch die Motivation oben, ne? Weil Fachkräftemangel ist ja auch ein ganz großes Wort, ne? Wo man natürlich dann auch drüber nachdenkt, okay, wie binde ich meine Mitarbeitenden, wie fühlen die sich wohl? Das ist ja auch ein harter Job, also Estrichleger, Parkettleger, Oberböden. Gerade Oberböden kommen ja mit am Ende von Baustellen. Also ihr werdet ja immer gekniffen, das ist ja... Also klar, weil dann sind irgendwie Termine fix, ne? Und dann, seht zu. Und passt jetzt vielleicht in dem Zusammenhang, auch wenn ich jetzt so ein bisschen abschweife, aber da habe ich mich letztens auch wieder mit Handwerkern drüber unterhalten. Für so eine Bauherrschaft, also ich gehe jetzt mal Privatendverbraucher aus, ist ja diese Baustelle, dieses Projekt einmalig, das Größte in ihrem Leben, ganz aufregend, wissen nicht, wie das alles so wird, wissen nicht wirklich, was ist schlimm, was ist nicht schlimm. So, und dann nimmt man schon immer diesen Stress so automatisch mit auf, aber das Gefährliche für uns ist ja, wir haben ja immer so Dauerstresssituationen, weil dann hast du die einen fertiggestellt, dann rutschst du ja sofort bei dem anderen rein. Also ich habe ja noch so als Architektin so halbwegs Puffer dazwischen, weil ich nicht von einer Baustelle in die nächste hetze, also war als Angestellte anders. Aber ihr habt ja wirklich die ganze Zeit Dauerfeuer. Also das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja nicht, dass ihr dann mal irgendwie dazwischen durchatmen könnt. Dann hast du den einen gerettet, da schreit der nächste, ne?
Das ist so. Ja, also die schon. Kundschaft, jeder fordert für sich natürlich auch die bestmögliche Umsetzungszeit. Ist ja auch vom Grundsatz her unser Gedankengang. Nur in gewissen Teilen muss man dann natürlich auch ja mal ausbremsen. Das ist dann zwar nicht immer der gewünschte Weg, aber auch unsere Jungs, unsere Monteure können nicht immer nur im Dauerstrom laufen. Mhm. Das heißt, man muss sich auch schon gewisse Pufferzeiten einbauen können, um dann auch einfach mal zu sagen, okay, jetzt fahren die Jungs dann heute Nachmittag nicht mehr dahin, sondern machen dann halt nach 7 Stunden schon Schluss, ja, weil sie dann halt einfach ja vielleicht ab morgen wieder produktiver sind, mhm, bevor sie da jetzt noch irgendwo durch die Gegend fahren. Das ist dann halt hinterher auch nicht mehr wirtschaftlich.
Ja.
Ja, genau. Gerade die Kommunikation mit dem Endkunden ist dann besonders wichtig, dass man ihm vielleicht erklärt, passen Sie auf, wir kommen heute nicht mehr, fangen nicht an, wir haben morgen neue Energie, wir haben dann den richtigen Mann an Ort und Stelle. Und wenn man die so ein bisschen mitnimmt, dann kriegt man diese Stresssituation auch bewältigt. Also das funktioniert schon.
Ja, also da ist das ja eher selten, dass dann einer kein Verständnis hat. Also wichtig ist ja immer, dass sie informiert sind.
Gibt's
und
auch.
Ja, okay, gibt's auch. Aber man, genau, aber was du schon sagst, man muss sich aber trotzdem dann halt trauen und zu sagen, genau, so, heute wird's nichts mehr, Leute. Morgen fresh wieder dabei.
Ganz genau.
Ja, wenn man dann so nach 2, 3, 4, 5 Jahren, je nachdem, in welcher Bauphase man sich gerade befindet, dann ist die eine Bauphase abgeschlossen, dann kommt der Kunde vielleicht zum nächsten Geschoss oder zum Anbau. Dann ist es schon immer schön, wenn man dann im Nachgang hört, okay, auf die Firma Köhler konnte man sich damals schon sehr gut verlassen. Die Aussagen, die getroffen wurden, die haben gepasst. Und wenn ihr gesagt habt, ihr kommt Mittwoch oder Donnerstag und Mittwoch war er nicht da, dann wusste man aber, okay, ihr kommt am Donnerstag und wenn ihr sagt, ihr seid bis Mittwoch durch, dann wart ihr bis in der Folgewoche Mittwoch durch. Dann passte das und man konnte sich drauf verlassen. Das ist ein schönes Zeichen für uns, ist eine Bestätigung, dass wir da einfach gut unterwegs sind.
Mhm. Jetzt seid ihr beide ja auch die junge Generation, kommt aus dem Handwerk, habt das schon immer als Familie mitbekommen. Könnt ihr so absehen oder sagen, was sich im Handwerk vielleicht verändern müsste, damit junge Leute kommen und bleiben? Gibt es da irgendwie so?
Ich sag mal, für uns, wir haben natürlich nur die Möglichkeit, irgendwo durch Maschinentechniken, durch auch, ich sag mal, ja, KI oder andere Dinge, den Monteuren die Arbeit so leicht wie möglich zu machen. Das heißt, wir sind jetzt mit einem Estrich-Roboter unterwegs. Wir haben da einen Abziehroboter uns angeschafft, dass die Jungs einfach nicht mehr den ganzen Tag auf den Knien rutschen, sage ich mal.
Wird Zeit, dass meine Baustellen fertig werden, dass euer Roboter mal kommen kann.
Ja, genau. Ist mit Sicherheit nichts für viele kleine Ecken, aber gerade wenn man dann auch mal größere Räumlichkeiten hat. Selbst wenn ich den Monteur von einem 8-Stunden Arbeitstag, wo er wahrscheinlich sonst 4 bis 5 Stunden knien würde, selbst wenn ich das nur auf die Hälfte runter reduzieren kann, dann ist das einfach, ich sag mal, auf die Lebensdauer oder auf die Arbeitsdauer des Monteurs eine extrem wichtige Zahl, was natürlich auch die Krankentage minimieren soll. Aber nur mit solchen Sachen kriegt man ja auch den eigenen Betrieb so ein bisschen nach außen hin interessant gestaltet. Und das ist für uns immer so der Ansatz, wo wir gucken, dass wir den Jungs das so einfach wie möglich halten.
Ja, das zeigt auch die ganze Industrie, dass die Reise in Richtung KI und modernere Maschinenparks hingeht. Beim Oberboden ist es so, da entwickeln die momentan einen Schleifroboter, also der wirklich dann einen bestehenden Parkettboden abschleift. Ist auch total modern, ist noch in den Anfangsschuhen, aber die versprechen sich da schon viel von. Und das wird die Zukunft sein. Ne?
Ja. Ihr seid ja noch jung, ihr kriegt das noch mit.
Das ist gehen wir von aus. Ja,
genau. Ja, jetzt kommen wir mal auf eure zwei Gewerke. Warum diese Kombination genau in eurem Unternehmen gebündelt wurde. Was steckt dahinter? Wie hat sich das entwickelt, dass ihr Estrich und Bodenbelege zusammen habt?
Ja, also Opa hat ganz früh angefangen, erstmal nur die Oberböden draufzulegen und hat dann für sich gemerkt, es gibt irgendwie keine vernünftigen Unterböden und hat somit dann das Estrich-Handwerk in den Betrieb mit aufgenommen. Also die Oberböden, die wir im Moment auf marode und schlechte Untergründe legen, war nicht das Beste. Dementsprechend haben wir uns die Unterböden dann auch selber hergestellt. Ne? Mhm. So hat sich das entwickelt.
Ah, okay, gut. Also da hört man schon so raus, was die Vorteile und Nachteile sind, ne? Weil du hast dann wirklich als Folgegewerk, was man ja mit Oberböden ist, weiß man ja dann, so jetzt ist der Untergrund richtig, weil es geht ja auch oft um Gewährleistung, Haftung, ja. Wo sind so Schnittstellen und das kannst du natürlich dann viel besser kombinieren, ne?
Ja, und ich sag mal, für uns ist es natürlich auch am schönsten, wenn wir wissen, okay, der Estrich ist aus unserem Hause, der Oberboden kommt aus unserem Hause. Wir versprechen uns dann natürlich auch von, dass wir dem Endkunden oder auch den Architekten eine möglichst stressfreie Übergabe ermöglichen. Das heißt, keine Mecker vom Nachfolgegewerk, genau, ja. Sondern wenn, dann ist das Gemecker bei uns im Hause. Und damit wollen wir, ja, da wollen wir den Endkunden ja auch irgendwo ein möglichst stressfreies Bauen ermöglichen. Und das klappt in vielen Fällen sehr gut. Wir haben eine gute Resonanz, dass es gerne angenommen wird. Aber klar, wir können nicht auf jeden Estrich, den wir verlegen, auch den eigenen Oberboden legen, weil dafür sind einfach auch die Mengen ganz andere. Ich kann natürlich von der Mengenanzahl mehr Estrich machen wie einen Oberboden verlegen, weil das einfach viel filigraner und sauberer von der handwerklichen Arbeit ablaufen muss. Aber klar, da wo es geht, versuchen wir es umzusetzen.
Ja. Also das heißt, die Kombination bleibt auch, weil sie sich einfach bewährt hat. Ne?
Auf
da
jeden
würde man
Fall.
Jetzt auch nicht von abgehen. Ne? Ja. Habt ihr so überlegt, wo Köhler Fußbodenbau so in 10 Jahren stehen wird? Habt ihr da irgendwie so eine Vision?
Ja, wir haben jetzt neben der Köhler, sind gerade dabei, ein neues Unternehmen zu gründen und wollen die Estrich-Logistik ein bisschen umbauen. Momentan wird alles noch mit der Estrich-Pumpe reingepumpt. Das heißt, da kommt ein Sattelschlepper, kippt einen riesen Sandhaufen dahin. Der wird dann in die Maschine befördert. Noch mit.
Zement-Estrich.
Genau, jetzt. Bei Zement-Estrich. Und in Zukunft soll es so sein, dass wir eigentlich Silos bei uns stehen haben, Sandboxen. Es wird mit einem Radlader in einen großen 40-Tonner geladen, der zur Baustelle fährt. Und an der Baustelle wird das dann mechanisch angepumpt und in den Bau befördert. Und das ist schon eine Vision von uns beiden, wo wir richtig Bock drauf haben, das jetzt umzusetzen. Ne?
Bin ich total für, weil ich erinnere mich immer an die Anrufe von deinem Vater. Grüße gehen raus. Janine, wir können heute nicht kommen. Der Sand vorm Gebäude ist leicht angefroren. Wir können den Zement erst nicht reinbringen.
Das sind die Themen, klar. Damit können wir uns natürlich auch selber so ein bisschen, diese Problemsituation, ob's Frost oder andere Dinge sind, können wir uns damit ein bisschen vorschützen. Das, was natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten ist. Und wir wollen damit natürlich auch mehrere Dinge erreichen. Wir wollen eine gewisse Ressourcenschonung beiführen. Das heißt, die Materialien, die wir jetzt irgendwo an die Baustelle abkippen lassen, da bleiben logischerweise, um es natürlich auch keine Ausfallzeiten für die Monteure herbeizuführen, kalkuliert man natürlich immer auch ein bisschen, einen kleinen Schluck mehr ein. Und damit dann halt nicht zu viel an Sand oder auch beim Fließestrich, der, ich sag mal, über den Betonmischer an die Baustelle geliefert wird, da bestelle ich natürlich ja auch schon im Vorhinein die Menge. Und wenn ich dann im Nachgang an der Baustelle aufgrund von Aufmaßdifferenzen oder weil irgendwelche Dinge dann doch mit einem Estrich ausgespart werden müssen, dann habe ich immer Materialien, die eigentlich schon als Baustoffe vorgefertigt worden sind, die ich dann irgendwie entsorgen muss. Und um auch da, ich sag mal, einfach diesen Abfall geringer zu halten, haben wir uns da wirklich überlegt, dass wir damit einen großen Beitrag, wir sprechen so von ungefähr 10-15% Materialeinsparung übers Jahr krass. Gesehen.
Ja, schon richtig was.
Ja.
Sehr gut, bin ich dabei.
Sehr schön.
Genau. Dann wollen wir auch ein bisschen ökologischer werden. Im Moment, die Pumpen laufen alle auf Dieselmotoren. Die beiden Mixmobile, die wir da im Auge haben, die sollen Elektromotoren haben, also wirklich über Strom laufen, weil es auch einfach die Zukunft ist. Ne? Man muss immer mehr Agreements eingehen, wenn man gerade öffentliche Bauten macht. Und ich denke schon, dass es in Zukunft sein wird oder ein Pluspunkt sein wird bei Ausschreibungen, wenn man sowas anbieten kann.
Es gibt immer mehr das Thema des CO2-Zertifikats bei den Baustoffen. Und somit sind wir zumindest am Zahn der Zeit und schauen, was die Zukunft da so bringt.
Sehr schön. Jetzt gehen wir mal auf die emotionale Ebene. Warum macht ihr das eigentlich? Was liebt ihr so an eurem Beruf? Also was treibt euch so an? Wer will als erstes?
Also für uns oder mal im Rohbau zu starten, wir als Estrichleger übernehmen den Rohbau. Und ob es jetzt im Neubau oder im Altbau ist, die Kunden, der Endkunde, der mit dem Bauen an sich im Berufsumfeld nichts zu tun hat, kann sich gewisse Dinge nicht vorstellen. Und genauso geht es dann auch um die Aufbauhöhen des Fußbodens. Gerade im Neubau, wenn man dann so ein Dämmpaket inklusive Estrich und Oberboden von ca. 20 bis 25 Zentimeter hat, dann ist es keine Seltenheit, dass die Bauherren in der Küche stehen und sagen, wir können doch gar nicht aus dem Fenster schauen. Und dann ist der Estrich drin, dann hat man 20, 25 Zentimeter mehr und auf einmal hat man so die Endhöhe. Mhm. Viele der Endkunden berichten dann im Nachgang, Herr Köhler, jetzt, wo der Estrich drin ist, jetzt ist so ein Meilenstein, jetzt geht es an den Innenausbau, weil unmittelbar nach uns geht der Innenausbau weiter. Und dann kommt so diese finale Zone, wo sich eigentlich jeder Bauherr darauf freut. Gestalten, was schön machen, man sieht endlich so einen optischen Fortschritt. Und das ist einfach schön zu sagen, wir haben da einen Beitrag geleistet. Wir können mit unserem Gewerk da dem Endkunden was Positives mitbringen und ja, der Rest an Emotionen kommt dann eigentlich erst beim Oberboden.
Abteilung schön.
Das ist so. Wenn wir aus dem Raum gehen oder unsere Arbeiten abgeschlossen haben, dann ist der Kunde zufrieden, der freut sich total, dass er einziehen kann. Und das ist schon cool mitzuerleben, wenn der Kunde womöglich noch anruft, sagt, alles super gelaufen, fühlen uns total wohl, der Boden ist genauso, wie wir uns ihn vorgestellt haben. Das ist schon was einen antreibt, definitiv. Aber auch, wenn man jetzt unsere Tradition anguckt, unser Opa und unsere Oma, die haben das gegründet, unsere Eltern haben es richtig groß gemacht, aufgebaut. Das muss weitergeführt werden. Ne? Das genau. Ist mal Fakt.
Genau. Aber man hört bei euch schon raus, dass ihr das gar nicht so als Druck empfindet, sondern das ist so eine, das gehört so irgendwie dazu. Also das habt ihr dann schon so in eurer DNA, ne? Wo ihr auch unheimlich dankbar für seid, dass euch so super Leitplanken und so ein tolles Unternehmen dann zur Verfügung steht, wo was ihr dann in die Zukunft tragen könnt. Also dass ihr das als ganz große Chance halt seht. Und was bedeutet so das Vertrauen eurer Eltern?
Das ist natürlich, kann man in dem Sinne gar nicht genug wertschätzen. Mhm. Denn ich glaube, wie das dann mit Kindern so ist, natürlich wünscht man sich gewisse Dinge. Mhm. Nur dass dann, ich sag mal, auch jetzt zwei Personen aus dann ja wiederum zwei Familien dann den gleichen Weg einschlagen und dass dann im Grunde genommen ein nahtloser Übergang stattfinden kann, macht die natürlich mächtig stolz. Mhm. Und uns macht es natürlich mächtig stolz, da überhaupt geeignet zu sein oder so auch empfunden zu werden. Ja. Und deswegen ist es natürlich so, dass wir im direkten Umfeld da eigentlich schon absolute Rückendeckung haben. Mhm. Und das Schöne ist eigentlich, wir beide sind in unsere jeweiligen Ausbildung gestartet. Da war unser Opa noch am Leben. Der hat das natürlich dann auch noch so ein bisschen mitbekommen. Das ist natürlich auch ein schönes Zeichen, dass man da weiß, okay, man geht da in die richtige Richtung. Unsere Oma wird jetzt in zwei Wochen 91. Die nimmt das auch alles noch live mit. Und das ist natürlich einfach schön, weil einfach, dass es weitergeht.
Mhm. Sehr schön.
Das ist so.
Ja, zum Abschluss habe ich noch drei schnelle Fragen an euch. Genau. Eins will ich noch einschieben. Niklas und ich haben auch noch eine Videopodcast-Folge, wo wir über Estrich sprechen. Also, ne, auch ein sehr wichtiges Gewerk. Die lohnt sich auch anzuhören und anzuschauen. Genau. Ja, also jetzt die drei schnellen Fragen. Ein Wort, das euren Nachfolgeprozess beschreibt.
Komplex.
Dynamisch.
Ah, sehr schön. Dann, was unterschätzen viele an Familienunternehmen?
Dass da sehr, sehr viele emotionale Dinge hinterhängen, auch auf familiärer Basis.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, weil es ist ja Familienbetrieb, ne?
Und es ist bei uns auch so, Frederik hat drei Geschwister, ich habe zwei Geschwister. Das heißt, wir sind da ja auch nicht alleine im Boot. Das heißt, es sind da ja auch noch ganz, ganz viele andere, die da ja auch dementsprechend von unseren Vätern ja auch die Aufmerksamkeit geschenkt haben sollen. Deswegen,
alles Mädels, habe ich mir sagen.
Alles Mädels, ja klar. Nein, und deswegen ist es halt einfach ein bisschen umfangreicher und ein bisschen emotionaler. Ja.
Euer wichtigster Rat für andere, die eine Nachfolge planen?
Ja, also das nimmt extrem viel Zeit in Anspruch. Einfach früh genug anfangen.
Mhm. Ja, und nicht einfach so ins kalte Wasser springen oder werfen lassen. Ne?
Das ist vielleicht auch mal gut, wenn man mal ins kalte Wasser geworfen wird, aber nicht jetzt bei so einer komplexen Sache. Ne? Mhm.
ja, früh genug starten, alle ja. Beteiligten mitnehmen, wie schon gesagt, nicht nur diejenigen, die den Betrieb weiterführen sollen, mhm, sondern auch alle im Umfeld, das heißt Geschwister, die Ehefrauen und Mütter, mhm, weil auch da ist es dann häufig so, wenn die Kinder ausziehen, dann ist die einzige Ansprechperson die Frau und bevor dann da die Themen am Esstisch geklärt werden, ist es da einfach, ja, für uns gerade ziemlich schön, dass man früh genug drüber, mhm, spricht und dass eigentlich auch ja, zwischenmenschlich ganz viele Probleme damit gelöst werden können.
Ja. Super, sehr schön. Kann ich gar nichts mehr hinzufügen. Ja, vielen Dank, lieber Freddy, ja, lieber Niklas, dass ihr die Zeit genommen habt und dass wir einfach mal in diesem Rahmen so darüber sprechen können, weil da werden ganz viele was von mitnehmen und ich freue mich natürlich als Architektin auch immer, wenn es weitergeht, wenn super Unternehmen weiter wachsen, weitergeführt werden und alle Kontakthinweise, die packe ich in die Shownotes. Ihr seid ja schon NRW-weit unterwegs mit Estrich und Oberböden. Habt auch eine sehr schöne Ausstellung, ja, in der Weltstadt Niederense.
Letztes Jahr, genau, frisch renoviert, also ja, gerne einen Einblick genießen und dann kann man alles weitere besprechen.
Genau. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart.
Ja,
ich wünsche euch ganz viel Erfolg, aber das wird schon. Das, da habe ich gar keine Zweifel dran und genau, wir sehen uns ja dann immer im anderen Rahmen wieder.
Man sieht sich auf den Baustellen dieser Welt.
Genau. Oder wieder am Telefon, wenn ich irgendeine Frage habe, ah, wie mache ich das? Genau. Ja, vielen Dank. Und ja, ihr habt gehört, Nachfolge ist kein Zufall, sie ist Arbeit und bei euch spürt man auch, sie ist auch Haltung, was sehr wichtig ist. Und ich kann nur sagen, wie gewohnt, am Ende, wenn man den richtigen Estrichlegerbetrieb und Oberbodenbetrieb hat, dann wird auch alles gut. Eure Kitty Bob.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten, deine Architektin oder die Fachhandwerkerschaft. Kitty Bob Bauinfotainment, der Podcast, ist eine Eigenproduktion von Architektin, Diplom-Ingenieurin Janine Kohnen.